Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1,5 Milliarden Pakete hat die deutsche Posttochter DHL im vergangenen Jahr ausgeliefert. Doch was passiert eigentlich mit den vielen Kartons? Einige landen sicherlich im Müll. Ein finnisches Start-up will das ändern und entwickelt Verpackungen, die nochmal verwendet werden können. Kunden schicken sie zurück. Carsten Schmiester stellt die Idee vor.
Pappkartons, gefühlt bis zum Mond. Dazu bergeweise Plastikfolien und Füllmaterial. Das alles gab es vor 8 Jahren erst in aus heutiger Sicht harmloser Dosis. Doch der Finne Juha Mäkelä erkannte Risiken und Nebenwirkungen und überzeugte Petri Piirainen und Jonne Hellgren von seiner im Grunde simplen Vision. Mehr statt Einweg. Hellgren ist heute Geschäftsführer von Repack in Helsinki. Einwegverpackungen aus Plastik sind so ziemlich das Schlechteste, was es gibt. Bei Repack geht es deshalb um Wiederverwertbarkeit. Man schickt die Verpackungen zurück, die widerstandsfähig und leicht sein müssen. Wir verwenden also für unsere Packungen Plastik mit hoher Haltbarkeit. Die gelben Taschen aus Polypropylen gibt es in 3 Größen. Unternehmen können ihre Waren darin versenden und die Kunden können sie zurückschicken, kostenlos und aus Sicht der Verkäufer natürlich am liebsten leer und schön zusammengefaltet. Sie werden dann gereinigt, wenn nötig und möglich geflickt und bis zu 20 Mal wieder in den Kreislauf gebracht. Finnland war dabei die ideale Startrampe für dieses Start-up. Die finnische Bürokratie ist zuverlässig, schnörkellos und einfach. Und Finnland ist ja ein kleiner Markt. Alles, was man hier anfängt, muss schnell global werden. Es macht keinen Sinn, etwas nur für Finnland zu entwickeln. Das zwingt uns, größer zu denken. Nicht, dass Repack schon ein globaler Player wäre, aber es läuft. Mit 10 Mitarbeitern und 40 Online-Händlern, vor allem aus der Textilbranche, die diesen Service nutzen. Die Zentrale ist in Helsinki. Büros gibt es daneben in Amsterdam und in Hamburg. Bevor wir nach Deutschland gegangen sind, hatte man uns gesagt, dass wir das unbedingt machen müssen. Deutsche seien offen für ökologische Innovationen. Aber jetzt, nach 2-3 Jahren, finden wir Deutschland extrem langsam und konservativ. Das sind die Firmen ganz bestimmt nicht, die inzwischen auch auf Repack setzen. Mika Marianen ist Manager bei Makia Clothing, einer finnischen Outdoor-Kleidermarke. Sein Unternehmen spart eine Menge Kosten für Einwegverpackungen, tut etwas für die CO2 und die Müllbilanz, dazu natürlich fürs Image. Und es ist ja auch gut für den Kunden. Er oder sie bekommt einen kleinen Gutschein. Trotzdem schicken nur 2/3 die Verpackungen zurück. Der Rest behält sie, denn die Beutel sind ja auch sehr schick. Also wir bekommen nur positive Rückmeldungen.
Der Beitrag war das von Carsten Schmiester. Schnitzel, Pommes oder Nudeln mit Tomatensauce. Viele Kinder lieben solche Gerichte und wenn sie im Restaurant essen gehen, dann finden sie meist auch genau das auf der Speisekarte. Muss das sein? Darüber hat Bundesernährungsministerin Julia Klöckner gesprochen, mit Vertretern der Gastronomie und mit Ernährungswissenschaftlern. Anna-Lara Weidinger hat zugehört.
Pommes mit Mayo, panierte Schnitzel oder süße Pfannkuchen statt Gemüse und Obst. Oft machen Eltern die Erfahrung, dass in vielen Restaurants die Auswahl gerade für Kinder sehr einseitig ist.
Wir bestellen eigentlich ganz selten so diese Kindermenüs. Die essen dann mit, was wir essen. Aber sonst ist es ja immer Pommes und Nuggets, so Chicken Nuggets und so.
Gesundheitsforscher der Universität Heidelberg haben sich genauer angeschaut, was Kindern serviert wird. Fast 1900 Gerichte auf den Kinderspeisekarten von 500 Restaurants wurden erstmals in einer bundesweiten Studie untersucht. Als Maßstab dienten dabei die Qualitätsanforderungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Diese empfiehlt für das Mittagessen an Schulen und Kitas zum Beispiel Vollkornprodukte und Gemüsebeilagen. Das Ergebnis der Studie sorgte im Februar für großes Aufsehen, denn die Forscher kamen zu dem Schluss: Das Angebot für Kinder ist nahezu durchweg eintönig und dazu auch noch ungesund. Mehr als die Hälfte der Gerichte enthielten Pommes. Vollkornprodukte waren überhaupt nicht im Angebot enthalten. Aus gesundheitlicher Sicht sei dies alarmierend, erklärt Professor Sven Schneider von der Universität Heidelberg.
Erstens sehen wir als Wissenschaftler natürlich auch das Entstehen von Übergewicht multifaktoriell und da ist eben das Angebot in der Gastronomie ein Aspekt von ganz vielen.
Bundesernährungsministerin Julia Klöckner möchte sich dafür einsetzen, dass es in Restaurants zukünftig gesundes und abwechslungsreiches Essen für Kinder gibt. Die CDU-Politikerin traf sich deswegen heute mit den Autoren der Studie in Berlin. Mit dabei auch Ernährungsexperten und Gastronomievertreter. Das Treffen war ein erster Austausch. Weitere sollen nun folgen. Auch wenn man nicht jeden Tag ins Restaurant gehe, man müsse im Kampf gegen Volkskrankheiten an jedem Schräubchen drehen, sagte Julia Klöckner. Nun habe man verschiedene Maßnahmen beschlossen, um die gegenwärtige Situation zu verbessern. Eine davon sei es, Anreize für Gastronomen zu schaffen und einen Wettbewerb ins Leben zu rufen.
Denn die Untersuchung hat auch ergeben, es gibt auch wunderbare Kinderspeisekarten. Und da geht es darum, dass wir die auch auszeichnen mit einer Jury, dass man am Ende so eine Art Siegel auch entwickeln könnte für diejenigen, die sich daran beteiligen und eben als Leuchtturm dann auch fungieren.
Guido Zöllig, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands, betont, es sei wichtig, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen und voneinander zu lernen. Nun möchte man gemeinsam erarbeiten, wie man besonders gut auf jüngere Restaurantbesucher eingehen kann.
Was wünschen Kinder? Wie reagieren Kinder, wenn sie alleine entscheiden dürfen, was sie essen? Wie reagieren sie, wenn die Eltern dabei sind? Was denken die Eltern, was die Kinder essen sollten? Da sind so viele ungeklärte Fragen, die wir, glaube ich, auch wissenschaftlich begleiten müssen. Und deshalb soll eine Untersuchung in diesem Feld passieren.
Von einer gesünderen, fantasievolleren Zusammenstellung an Kindergerichten profitiere im Endeffekt jeder. Und einige Restaurants versuchen bereits, auf die Bedürfnisse von Familien einzugehen. Schließlich seien die Kinder, die heute mit ihren Eltern ins Restaurant gehen, die Gäste von morgen. Nun möchte man gemeinsam zeigen, dass es in vielen Restaurants eine bunte und auch gesunde Auswahl gibt.
Kinderessen in Restaurants soll gesünder werden, das fordert Ernährungsministerin Julia Klöckner. Der bevorstehende Brexit steckt mal wieder in der Warteschleife. Er bleibt ein großes Fragezeichen und die Wirtschaft wird nervöser. Auch im britischen Gesundheitssystem sind die Sorgen groß, denn beim National Health Service stammen viele Beschäftigte aus der EU, vor allem aus Osteuropa. Allerdings verlassen diese seit Monaten das Land. Das beklagt zumindest die Gewerkschaft Unison. Sie hat im Moment alle Hände voll zu tun. Sandra Pfister hat die Brexit-Zuständige der Gewerkschaft getroffen, bei der im Moment ziemlich oft das Telefon klingelt.
Hi, Alison Roach, Unison Brexit Officer.
Die Gewerkschaftszentrale von Unison in London. Alison Roach ist die Brexit-Beauftragte der Gewerkschaft. Sie hat 1,3 Millionen Mitglieder. Von ihnen stammen 80.000 aus der EU und die sind im Moment oft am Telefon. Ja, sie können sich von spezialisierten Anwälten beraten lassen, erklärt Roach einem Gewerkschaftsmitglied am Telefon. Unison hilft polnischen Krankenschwestern oder spanischen Altenpflegern, die sich zum Beispiel für den sogenannten Settled Status, ihre künftige Aufenthaltserlaubnis, Rechtsberatung holen können. Die Stimmung sei schlecht. Viele Fachkräfte kehrten in die EU zurück. Neue kommen kaum nach.
We have calculated by 2020 we will be 50,000 nurses short.
Bis 2020 werden uns 50.000 Krankenpfleger fehlen. Wir brauchen die Arbeitnehmer aus der EU, sonst steuern wir auf eine Krise in der Pflege zu. EU-Arbeitnehmer, die neu einwandern wollen, sollen künftig nach den Plänen der Regierung keine Vorzugsbehandlung mehr gegenüber Nicht-EU-Ausländern erhalten. Sie müssen zum Beispiel ein Mindesteinkommen von 30.000 Pfund jährlich nachweisen, sonst dürfen sie erst gar nicht kommen. Laut Gewerkschafterin Roach verdient eine Krankenschwester, die neu anfängt, im Schnitt aber nur 23.000 Pfund, etwa 27.000 Euro. Alison Roach sieht noch ein weiteres großes Problem, das der Brexit dem öffentlichen Dienst in Großbritannien bescheren könnte. Die Rechte der Arbeitnehmer könnten abgebaut werden.
And what we have learned with working with Europe and the United Kingdom government is that
was wir gelernt haben, ist, dass unsere Regierung immer wieder die Standards der EU absenken will. Wenn wir nicht mehr das Sicherheitsnetz der EU haben, dann werden sie uns die Rechte ganz nehmen oder abschwächen. Oder die Arbeitgeber müssen sich nicht mehr daran halten. Gesetze zur Arbeitszeit und zum Mutterschutz könnten zur Disposition stehen. Schon jetzt haben britische Eltern weniger Ansprüche auf Teilzeit, auf eine Rückkehr an den Arbeitsplatz oder auf Elternzeit als Eltern in Deutschland. Das träfe die Mitglieder der Unison-Gewerkschaft besonders heftig, denn 80% ihrer Mitglieder sind Frauen. Eine weitere Sorge treibt die Gewerkschaft Unison auch noch um. Dass der Staat knapp bei Kasse sein wird, weil die Geschäfte vieler Unternehmen schlechter laufen werden. Wenn das Wachstum sinken sollte, gehen die Steuereinnahmen zurück. Und das bedeutet dann weniger Geld für den öffentlichen Dienst und damit für Schulen und das ohnehin schon chronisch unterfinanzierte britische Gesundheitssystem. Die Iren, deren Wirtschaft sich noch immer von der Finanzkrise erholt, würden mitgezogen in diese Spirale, glauben viele Gewerkschafter. Das sagt Nick Crook, der bei Unison die internationalen Beziehungen koordiniert. Die irischen Gewerkschaften verfolgen die britische Politik sehr genau und bangen, welche Konsequenzen das für die irische Wirtschaft wohl haben könnte.
Auch irische Gewerkschaften sind nervös angesichts des großen Fragezeichens beim Brexit. Sandra Pfister war das. Und auch Anleger beobachten, was auf der Insel passiert. Ob das die Börse in Frankfurt am Main heute bewegt hat, das fragen wir jetzt nach bei meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werle, Brexit-Sorgen bei Ihnen ein Thema?
Ja, das schwebt so wie ein Damoklesschwert über der Börse, denn ein chaotischer Brexit, also ein ungeordneter Brexit, der birgt einfach erhebliche Gefahren für die konjunkturelle Entwicklung. Und zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich einfach noch nicht abschätzen, wie es die kommenden Tage weitergehen wird.
Die US-Notenbank Fed entscheidet morgen über die Zinsen. Die Märkte bewegt das schon heute.
Ja, denn inzwischen wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank die Zügel in Sachen Geldpolitik lockerer lässt, als das bislang der Fall gewesen ist. Aktienmärkte profitieren in der Regel von einer lockeren Geldpolitik. Der DAX deshalb deutlich im Plus. Er steigt um mehr als 1% auf jetzt 11.788 Punkte. Zeitweise stand er sogar noch höher. Also wir haben im Prinzip im Moment ein Niveau wie seit vergangenem Herbst nicht mehr. Allen Unsicherheitsfaktoren zum Trotz. Ich denke, was man halt auch nicht vergessen darf, es kamen heute gute Konjunkturdaten. Unter anderem hat das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung die neuen Umfrageergebnisse veröffentlicht und die Finanzmarktprofis, die Monat für Monat befragt werden, die sind zumindest, was die längerfristige Konjunkturentwicklung betrifft, ziemlich optimistisch.
Gestern haben die Anleger eine mögliche Fusion von Commerzbank und Deutscher Bank gefeiert. Heute geht es eher abwärts.
Das sind Gewinnmitnahmen und wenn man sich aber mal anschaut, wie viel wert eine Aktie der beiden großen deutschen Banken ist, dann ist das doch ziemlich ernüchternd. Eine Commerzbank-Aktie beispielsweise kostet aktuell 7,42 Euro. Eine Deutsche Bank-Aktie bekommt man für 8,14 Euro. Da kostet eine Pizza mehr, je nachdem, wo man sie kauft oder mit welchen Zutaten sie belegt ist. In Sachen Bankenhochzeit ist doch noch nicht das letzte Wort gesprochen und von daher könnte es in den nächsten Tagen und Wochen noch deutliche Schwankungen geben.
Die Autoaktien heute deutlich im Plus. Woran liegt's?
Da gibt es mehrere Geschichten. Porsche hat zum einen die Beteiligung an VW ausgebaut, hat mittlerweile einen Anteil von gut 30%. Das könnte noch mehr werden. Porsche macht zudem Druck, fordert, dass man die Voraussetzungen für die Nutzung von Elektromobilität deutlich verbessern müsse. Das dürfe nicht auf den Schultern der Autobauer ruhen. Volkswagen will zugleich in China die Digitalisierung und die Vernetzung seiner Fahrzeuge vorantreiben, blickt also nach vorne. Die Aktien von VW deshalb fast 2% im Plus. Bei Daimler und bei BMW sehen wir sogar ein Plus bis zu 3%. Einer Umfrage von der Investmentbank Merrill Lynch zufolge standen Autowerte zuletzt nicht besonders hoch in der Gunst der Investoren. Und da muss jetzt nachgekauft werden.
Schauen wir noch kurz auf den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport mit mehr Gewinn. Wie kommt das an?
Ja, das kommt, man weiß nichts, kein klarer Trend heute. Einerseits können sich die Aktionäre freuen, denn die Dividende wird angehoben, aber im Moment sehen wir bei Fraport Papieren nur ein leichtes Plus.
Bleiben noch Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro kostet 1,1351 Dollar, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,01% und die Feinunze Gold 1.307,54 Dollar.
Das war Claudia Werle mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgt Kultur heute mit Anna Kohn. Mein Name ist Sina Fröndrich. Tschüss.